Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Wagner on Air. Heute nach längerer Pause tatsächlich auch mal wieder mit einem Gespräch, mit einem persönlichen Gespräch in der Realität und nicht auf der digitalen Ebene, worüber ich mich sehr freue. Aber mindestens genauso sehr freue ich mich über meinen heutigen Gesprächspartner. Wir sind hier in der Staatsoper Hannover und mir gegenüber sitzt Stefan Silias, seit dieser Saison GMD, Generalmusikdirektor des Hauses. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen und ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
Gerne, freue mich auch.
Sie haben in dieser Saison angefangen, hier als Chefdirigent des Hauses zu wirken. Laura Berman und ihr Team als neue Intendanz sind schon in der vergangenen Saison gekommen. Sie sind also haben nicht zeitgleich angefangen. Vielleicht mögen Sie zum Einstieg ein bisschen darüber erzählen, wie kam es dazu? Wie sind Sie hier zu Ihrer Position in Hannover gekommen?
Laura Berman suchte tatsächlich noch nach einem Kandidaten, / natürlich einer Kandidatin für die Position. Ich weiß gar nicht, wie viele wir waren, ist auch unerheblich. Jedenfalls gab es relativ kurzfristig dann eben noch eine Option, sich da vorzustellen. Und das habe ich natürlich mit großer Freude vernommen, dass sie da an mich gedacht hat. Dann bin ich gekommen und ja, ging ganz gut. Und das war die Salome. Salome ist jetzt, jetzt haben wir Anfang November. Ja, das ist ziemlich genau ein Jahr her. Das war eine Wiederaufnahme von Salome, die ich hier dirigiert habe im Haus. Und dann kam eben, ich glaube, das war Ende Januar, jawohl, Ende Januar diesen Jahres kam das Sinfoniekonzert und danach hat man sich dann für mich entschieden. Das war also ein mehrmonatiger Entscheidungsprozess. Und schön war, dass man sich wirklich in diesen Monaten oder in diesen doch vielen Probentagen, die man dann zusammen hatte, sich gut kennenlernen konnte. Also vor allen Dingen, was das Orchester natürlich betrifft, aber eben auch das Sängerensemble und der Chor war leider nicht dabei in Salome, aber Leitungsteam, das war natürlich ganz wichtig, dass man sich da richtig beschnuppern konnte.
Was waren Ihre wichtigsten Stationen vor Hannover?
Ich würde sagen, jede Station war wichtig, jeder auf so seine eigene Weise. Also begonnen habe ich ich habe in London studiert, dirigieren und bin dann nach Deutschland zurückgekommen. Und dann waren 2 Jahre Mainz, waren meine ersten 2 Jahre im Beruf. Da war ich Repetitor und Kapellmeister. Dann ging ich für ein Jahr ins quasi von hier benachbarte Lüneburg. Das war auch ein sehr ereignisreiches und tolles Jahr. In dem Jahr habe ich viel Demut auch gelernt, was die Leute wirklich mit unglaublich beschränkten Ressourcen auf die Beine oder auf die Bühne stellen. Dann war ich 3 Jahre in Bonn, erster Kapellmeister. Nach diesen Jahren war ich dann 2 Jahre an der Deutschen Oper, auch als Kapellmeister, als Assistent von Barnacles. Und jetzt bin ich hier. Also es hat sich eigentlich, zum Glück muss man sagen, immer gut gefügt. Und für absolut alle Erfahrungen bin ich in der Rückschau dankbar, obwohl es natürlich auch sehr viele harte Zeiten gab. Oder Zeiten, in denen ich gedacht habe, ja, das ist zu viel, das schaffe ich jetzt nicht. Aber in der Rückschau war das alles wichtig und gut so.
So ein Betrieb wie die Staatsoper Hannover, andere Häuser machen es genauso, plant natürlich immer mit einem langen Vorlauf. Auch wenn natürlich jetzt aus bestimmten Gründen die Pläne für diese Saison sich in vielerlei Hinsicht nicht so realisieren lassen, wie es mal angedacht war, sprechen wir aber nochmal über einen Moment, der davor lag. Wie weit konnten Sie sich in die Planungen für Ihre erste Saison noch mit persönlichen Wünschen, persönlichen Schwerpunkten einbringen, weil Sie ja doch relativ kurzfristig denn auf diese Stelle hier gekommen sind?
Ja, also das war natürlich für Theaterverhältnisse sehr kurzfristig. Also die Ernennung war dann irgendwann im Februar und im August ging die Spielzeit dann los. Also in das Konzertprogramm konnte ich mich natürlich einbringen. Und zwar natürlich deutlich einbringen und da auch eigene Wünsche etablieren und eigene Schwerpunkte vielleicht setzen. Das Programm in der Oper, das war natürlich gemacht. Und da braucht man einfach längere Vorlaufzeiten. Genau, also so war das. Also Konzertprogramm würde ich sagen, viel Einfluss oder zumindest gehobener Einfluss und Oper sehr wenig aufgrund der Kürze der Zeit.
Beginnen wir mit dem Stichwort Konzertprogramme. Zwei Symphoniekonzerte haben in dieser Spielzeit schon stattgefunden. Welche Konzerte in der Zukunft stattfinden können, das können wir heute noch nicht absehen, aber die Programmpunkte, die Sie ausgewählt haben für diese Saison, was würden Sie sagen, was liegt Ihnen da ganz besonders am Herzen oder wo würden Sie Ihr Publikum gerne besonders, die Aufmerksamkeit Ihres Publikums gerne besonders darauf lenken wollen?
Es geht mir immer um die besondere Beleuchtung oder die vielleicht andersartige Beleuchtung von Stücken, die man so gemeinhin als Klassiker bezeichnet. Also zum Beispiel das erste Programm war dafür ein ziemliches Paradebeispiel. Da waren eben zwei Stücke mit Schuberts Unvollendeter und der Leonoren-Ouvertüre von Beethoven, die wirklich zum absoluten Kernrepertoire gehören, gepaart mit dem Ligeti-Doppelkonzert für Flöte und Oboe. Ein kompletter ein Konfrontationskurs, würde ich sagen. Also da hatten die Stücke nicht sehr viel miteinander zu tun, glaube ich. Und gerade eben durch diese Paarung mit der absolut andersartigen Farbe von dem Ligeti hat man, glaube ich, die beiden Stücke davor und dann eben danach auch anders gehört. Es wird immer wieder auch Programme geben, wo Repertoire, was nicht so sehr bekannt ist, gespielt wird. Immer aber auch mit dem Spiegel oder mit der Reflexion von bekannteren Sachen. Also das ist mir ganz wichtig. Ich habe jetzt war Eröffnungskonzerte und dann zwei Sinfoniekonzerte und auch Opernpremiere die Erfahrung gemacht, dass das Publikum hier wahnsinnig offen ist. Ich habe jetzt immer auch ein bisschen moderiert. Es gab einen kleinen Gesprächsteil in den Sinfoniekonzerten, den ich zusammen mit unserer Konzertdramaturgin Svante Könicke zusammen gemacht habe. Das ist sehr gut aufgenommen worden und ich würde mich freuen, wenn wir einfach die Ohren öffnen, beziehungsweise da, wo die Ohren natürlich schon offen sind, dass man die Neugier weiter streut und dass man eben Musik als den unglaublich reichen Fundus an Stücken begreift, der nämlich nun einfach ist. Also die Ausweitung des Repertoires, was wir spielen in alle Richtungen, also frühere Musik, neuere Musik, verschiedene Stilrichtungen sonst und verschiedene Länder natürlich aus das gespielt, also möglichst bunt. Das liegt mir sehr am Herzen. Nicht so die Konzentration auf bestimmte Komponisten. Also da, ich habe jetzt keine Zyklen geplant oder sowas. Mag vielleicht mal kommen, aber für den Moment ist das noch nicht angedacht.
Das erste Stück im Musiktheater, was Sie in Hannover gemacht haben, das war ja noch vor Ihrem offiziellen Beginn im Sommer, im Juni im Gartentheater in Herrenhausen, Frank Martin, Le Ver Arbé. Ein Projekt, was ja natürlich der Situation oder aus der Situation heraus entstanden ist, eben die Kooperation mit dem wunderbaren Ort, dem Gartentheater in Herrenhausen. Ein Stück, was aber natürlich auch aufgrund seiner Besetzung auch sehr gut in diese Zeit passte, denn es war möglich, das Stück einfach in der Besetzung, in der Originalbesetzung zu machen und nicht eine Bearbeitung zu machen, dass es passt. Liegt in der Zeit, in der wir jetzt gerade sind, bei allen Einschränkungen und bei aller Unsicherheit, die sie mit sich bringt, aber vielleicht auch insofern eine Chance, als dass es einem Repertoire, was sonst nicht so im Mittelpunkt steht, wie Le Vin Arbé, jetzt vielleicht den Weg an die Öffentlichkeit bahnt, weil es eben wichtig ist, nach Stücken zu suchen, die einfach auch in die, ja, im Hinblick auf Besetzung, Aufführungslänge und so weiter, die jetzt einfach den Bedingungen der Zeit entsprechen.
Definitiv. Also jetzt gerade im vergangenen Sinfoniekonzert hatten wir ein Stück von Rautavaara, das sonst nie im Sinfoniekonzert gespielt wird. Also A Requiem in Our Time, ein sehr gutes Stück, finde ich, für Blechbläserensemble und Schlagzeug. Also das werden Sie fast auf keinen Spielplänen finden im Sinfoniekonzertbereich. In dem Bereich der Blechblasinstrumente ist es eigentlich schon noch ein gängiges Stück und bekannt. Man weiß, dass es das gibt. Aber natürlich bietet die Situation, so wie sie sich halt jetzt darstellt, die Chance, auch Repertoire, was eben nicht so oft gespielt wird, ins Rampenlicht zu kommen. Und das wäre bei Rautavaara unter normalen Umständen nie der Fall gewesen, bin ich mir ganz sicher. Und Werner W. ist eben auch so ein Stück. Das ist natürlich kein Kernrepertoire, aber also eine derartig eigene Klangwelt und ganz bezaubernd. Also das war wirklich eine gute Idee, das in dem barocken Gartentheater zu machen mit all den Hecken. Und es wurde dann ja auch zum Gesamtkunstwerk irgendwie mit Architektur und dann Sonnenuntergang im besten Sinne, wenn wir den Sonnenuntergang hatten. Aber das verschmolz irgendwie dann zu einem doch sehr einzigartigen Opern- oder Musiktheaterabend, den es unter Anführungszeichen normalen Umständen so nicht gegeben hätte.
Ihre erste Premiere als Operndirigent war Carmen, ein absoluter Klassiker, um nicht zu sagen ein Schlager des Kernopernrepertoires, der jetzt aber hier in Hannover nicht im Original zu sehen ist, sondern in einer Bearbeitung von
Marius Felix Lange.
Für diejenigen, die uns zuhören, die Aufführung noch nicht gesehen haben, was würden Sie sagen, was macht den besonderen Reiz dieser Bearbeitung aus und worin unterscheidet sie sich vielleicht am meisten vom Original? Also ist, um das vorwegzunehmen, ist es natürlich wahnsinnig viel Original Bizet zu hören, aber es ist eben auch einiges dabei, was doch in den Zuhörern eine etwas andere klangliche Richtung entführt.
Ja, also wir haben uns gleich gedacht, Carmen, so wie man es halt kennt, in Anführungszeichen, nämlich mit Chor und mit Kinderchor und großem Orchester und Ausstattungsoper und so, das wird jetzt unter den gegebenen Umständen nicht funktionieren. Und es ist deshalb, und ich finde das nach wie vor richtig, deshalb machen wir was anderes draus, was gar nicht versucht, quasi so zu tun, als ob wir normale Zeiten hätten und man spielt Carmen irgendwie mit vier ersten Geigen und irgendwie einem Chor von, ich weiß es nicht, vielleicht 10 versprengten Chorsängerinnen und Sängern. Das funktioniert, glaube ich, nicht, wenn man so halbgare Sachen macht. Und unsere Herangehensweise war eine etwas radikalere. Wir sagten, wenn das nicht geht, dann machen wir halt was ganz Eigenes draus. Unsere Version der Carmen ist geschrieben für ein viel kleineres Orchester, aber für ein Orchester, was eben auch aus Instrumenten besteht, die es bei Bizet nicht gibt. Also zum Beispiel Vibraphon, Marimbaphon, Tuba, Kontrafagott. Also das Orchester wird um viele Farben erweitert. Marius Felix Lange hat tatsächlich auch ein paar Dinge dazu komponiert. Zum Beispiel hat er ein baskisches Volkslied gefunden aus der Zeit von Bizet, sogar noch ein bisschen früher, und hat das mit eingearbeitet. Es gibt einige Übergänge zwischen den einzelnen Nummern, die er dazu geschrieben hat. Aber es bleibt eben, wie Sie auch schon sagten, immer noch natürlich eine Referenz an das das Mutterwerk in Anführungszeichen, an dieses wirklich meisterhaft konzise und komponierte Musiktheaterwerk Carmen. Natürlich gibt es die Hits, die braucht man, glaube ich, irgendwie, wenn man Carmen hören möchte, die sind alle drin. Seguidilla, Habanera und so, also das, was man halt eben so kennt, nur in ein anderes Gewand getaucht. Und die Chance war natürlich auch dadurch, dass wir von Anfang an in dem Team zusammengearbeitet haben, nämlich mit Regie, Dramaturgie, musikalischer Leitung und eben Komponist, dass man sich darauf verständigt, welche Stücke brauchen wir, welche brauchen wir vielleicht nicht unbedingt, wo brauchen wir den Übergang, was macht szenisch Sinn, wie können wir das musikalisch umsetzen. Es fühlte sich ein bisschen an wie eine kleine Uraufführung und war auch dementsprechend stressig, aber es hat sich gelohnt.
Der nächste Premierentitel für Sie in dieser Saison wird Otello sein. Die Premiere ist irgendwann im März geplant. Das ist natürlich ein Stück mit sehr, sehr viel Chor. Ein Stück, das ja in wesentlichen Szenen auch davon, vielleicht sogar noch mehr als Carmen, davon lebt, dass der Chor einfach da ist, weil er natürlich noch eine ganz andere Funktion hat. Haben Sie sich schon darüber Gedanken gemacht? Und wenn ja, inwieweit können oder möchten Sie schon darüber sprechen, wie Sie diesen Otello unter den gegebenen Bedingungen, gehen wir mal davon aus, dass die Originalbedingungen Ende März vielleicht noch nicht wieder möglich sein werden, wie Sie dieses Stück realisieren wollen?
Wir haben uns darüber Gedanken gemacht. Ich glaube, ich kann da im Moment leider nicht so sehr viel zu sagen. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Also Otello braucht, anders als kam, diese absolute Urgewalt vom Chor, vom Orchester. Und das ist als Kammeroper, finde ich, nicht vorstellbar. Also es gibt natürlich Überlegungen, die kann ich im Moment nur noch, glaube ich, nicht öffentlich machen. Aber es dauert nicht mehr lange. Dann wissen wir, was damit passiert.
Das Opernrepertoire, das Sie bislang dirigiert haben, das passt sehr zu dem, was Sie mir eben erzählt haben, das geht gar nicht in eine bestimmte Richtung. Also es ist sehr viel klassisches Repertoire dabei, es ist aber auch sehr viel dabei, was von diesem Kernrepertoire wegführt, also Stichwort Philipp Glass, Agnaten oder auch so Klasse oder moderne Klassiker, so rum wie Hindemith zum Beispiel. Wenn wir jetzt mal, Sie sind ja für eine längere Zeit in Hannover oder werden für eine längere Zeit in Hannover bleiben, wenn wir jetzt mal weit über die aktuelle Zeit hinaus schauen, haben Sie bestimmte Wünsche oder gäbe es bestimmte Werke, von denen Sie oder die Ihnen sehr wichtig wären, die, also Sie als Operndirigent, als Chefdirigent eines Hauses wie der Staatsoper Hannover zu realisieren?
Es gibt ein paar Wunschstücke oder es gibt ein paar Opern, die mir vielleicht sogar noch mehr am Herzen liegen als andere. Da gehört Wozzeck dazu, aber das habe ich jetzt in zwei verschiedenen Produktionen schon mal gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Hannover erstmal kommen würde. Generell, ich glaube, ich bin nicht so der Typ, der sagt, okay, dieses Stück, das muss ich jetzt unbedingt machen. Also im Moment ist einfach für mich dieser Kosmos an Stücken, die mich interessieren, der ist so derartig groß. Und der Fundus ist quasi unüberschaubar. Und ich lasse mich auch gerne mal überraschen, also für Stücke, die ich vorher überhaupt nicht kannte oder wenig kannte. Der Philipp Glass, den ich in Bonn machte, das haben Sie eben erwähnt, das war genau so ein Fall. Ich hatte nie ein Stück von Philipp Glass gemacht. Alles, was ich von dem kannte, fand ich eher seicht und so ein bisschen, ja, so kennst du eins, kennst du alle. Aber Echnaton fand ich wirklich ein ganz tolles Projekt und da habe ich mich wirklich auch viele, viele Monate drin verkochen in dem Stück. Das Repertoire, was ich bis jetzt dirigiert habe im Opernbereich, so doch relativ breit gestreut ist, das liegt halt einfach an meinem Werdegang. Also wenn man den Kapellmeisterweg einschlägt, so wie ich das getan habe, dann ist das eben so. Weil, also bis man irgendwie eventuell dann mal GMD ist oder so und sich zumindest eher, ich sage eher, nicht immer, aber so die Stücke richtig aussuchen kann, da vergeht ja eine lange Zeit, ein langer Weg. Und als Kapellmeister oder erster Kapellmeister, auch gerade auch in der Deutschen Oper, da gibt es so viel Repertoire, was man dann einfach dirigieren muss. Und das hat doch seine ganz tollen Seiten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass alles, was ich da jetzt dirigiert habe, Repertoire ist, was ich auch in Zukunft ganz viel machen werde. Aber wie ich eingangs schon sagte, es hat mich alles weitergebracht. Sei es im positiven, sei es auch im negativen Sinne, wo ich dachte, okay, das passt jetzt gar nicht oder da habe ich mich nicht genug vorbereitet. Oder, ich konnte dem immer was abgewinnen, zumindest jetzt in Rückschau.
Lassen Sie uns einen kurzen Moment über Richard Wagner sprechen. Das ist natürlich ein Thema, an dem ich aufgrund bestimmter persönlicher Dinge, aber natürlich auch aufgrund des Richard-Wagner-Verbands und der Tatsache, dass Sie hier Chefdirigent der Staatsoper sind, nicht ganz vorbeigehen möchte. Ihre Repertoire-Liste, die auf Ihrer Website auch veröffentlicht ist, verrät beim Namen oder beim Stichwort Wagner, dass Sie bislang Tristan und Isolde dirigiert haben, aber ansonsten noch nichts. Korrigieren Sie mich, wenn das so nicht stimmt, also zumindest nicht vollständig.
Tristan habe ich auch nur assistiert. Das ist tatsächlich ein Repertoire, was bis jetzt von mir noch nicht so beackert wurde. Das liegt eben aber auch daran, dass man als Kapellmeister sowas eigentlich nicht dirigiert. Das sind fast immer Chefstücke. Auch da natürlich viele Schätze zu bergen. Also Tristan ist natürlich ein absolutes Jahrhundertstück. Und es gibt noch ein paar andere Wagner-Opern, die ja auch nicht ganz schlecht sind. An der Deutschen Oper habe ich sehr viel Wagner assistiert, gehört. Aber da sitzt natürlich ein gewisser Sir Donald Runicles, der das alles fantastisch macht. Und sobald da Wagner draufsteht, kann man sich fast sicher sein, dass er das dann auch selber dirigieren wird. Nicht alles, aber das Allermeiste. In dieser Hinsicht wirklich noch viele, viele Schätze zu bergen. Kommt bestimmt, ganz sicher.
Sie sind jetzt noch relativ jung, in relativ jungen Jahren auf diese Position des Chefdirigenten der Staatsoper Hannover gekommen. Wenn Sie mal versuchen, ein bisschen in Ihre Zukunft zu blicken, Was reizt Sie, also vor allem in den nächsten, für Ihre Zukunft auch weiterhin in festen Positionen an bestimmten Häusern zu arbeiten und da einen Schwerpunkt zu finden? Oder können Sie sich auch vorstellen, irgendwann in späteren Jahren mal zu sagen, wenn einfach denn auch die Angebote und die Angebot und Nachfrage sozusagen entsprechend da sind, sich da ganz auch als freischaffender Dirigent weiter zu verdienen?
Also natürlich kann ich mir das vorstellen, nur im Moment, vor allen Dingen unter den gegebenen Umständen, wie sie jetzt da draußen ja in der Welt vorherrschen, bin ich natürlich heilfroh darum, eine feste Stelle zu haben, und zwar mit längerfristiger Perspektive. Das trifft sich aber auch mit meinen künstlerischen Vorhaben sehr gut, denn also ich bin so oft umgezogen, ein, zwei Jahre am selben Ort, dann vielleicht ab in Bonn war mit Abstand das längste mit seinen 3 Jahren. Und ich habe jetzt 2 Kinder und eine Frau, und fragen Sie die, was sie von den Umzügen halten. Also die sind jetzt auch mal heilfroh, mal nicht weg zu müssen. Mir ist das auch jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz wichtig, was jetzt dann in, ich weiß nicht, 5 Jahren, 7 Jahren, sonst was passiert, sondern im Moment geht es darum, hier in Hannover präsent zu sein und mit diesem Orchester, mit diesem Haus, mit den Sängern, mit dem Chor, mit dem Leitungsteam dieser Zeit so ein bisschen dann auch seinen eigenen Schwerpunkt zu geben und kontinuierlich zu arbeiten und ansprechbar zu sein. Das ist fundamental wichtig, gerade für die Belange der MusikerInnen. Und da haben wir ja gerade erst angefangen. Und was jetzt dann in ein paar Jahren passiert, mache ich mir jetzt keinen Kopf drüber. Also im Moment bin ich mit dieser Aufgabe sowas von glücklich. Und da muss ich mir jetzt auch noch keine Gedanken machen. Aber natürlich heißt das jetzt nicht, dass ich jetzt, wenn ich, weiß ich nicht, 50 bin, kann ich mir auch schon vorstellen, natürlich mal freischaffend zu sein. Das ist ja klar. Aber im Moment bin ich hier und das bin ich zu 120%.
Ja. Naja, und das, ich habe es gerade schon gesagt, es braucht ja auch einfach seine Zeit, um mit so einem Haus, mit dem Orchester, mit allem, was dazugehört, einfach zusammenzuwachsen und so eine gemeinsame Linie zu finden. Und dafür sind natürlich allzu viele Wechsel sicherlich auch nicht immer gut und produktiv. Ja, es bleibt zum Abschluss mir nur, Ihnen und dem Haus zu wünschen, weiter auf gutem und sicherem Kurs durch diese unsichere Zeit zu kommen und ja, das alles mit der Unterstützung des Publikums, der Sie sich mit Sicherheit sehr gewiss sein können, auch gut zu überstehen und sich dann umso mehr darauf zu freuen, wenn der Betrieb hier in diesem Haus irgendwann, wann auch immer es sein mag, denn wieder so laufen wird, wie wir es alle gewohnt sind.
Ja, also weil Sie gerade Unterstützung des Publikums ansprechen. Also meine Erfahrungen mit unserem Hannoveraner Publikum sind wirklich bislang ganz toll. Also erstens mal muss man sagen, auf der Bühne fühlt sich das fast nie so an, als ob der Saal nur mit irgendwie knapp 300 Leuten gefüllt sei. Das ist zwar so, klar, wissen wir alle. Aber die Konzentration während des Konzerts oder der Oper und dann nachher die Dankbarkeit, die macht derart viel aus und wett, finde ich. Das Musiker haben mir das auch schon bestätigt, dass sich das gar nicht so anfühlt, als ob es so leer wäre. Es ist auch, weil ich jetzt schon einige Vorstellungen auch selber im Saal gesehen habe, eine andere Art von, ja, es ist so eine Art, finde ich, Verbrüderung irgendwie dann auch die, ne? Weil man weiß, man lernt alles, was wir vorher als gegeben betrachtet haben, neu schätzen. Und wir merken, wie sehr Live-Musik gefehlt hat. In dem Moment, in dem es den kollektiven Entzug gibt, wird einem das, glaube ich, dann bewusst und vor allen Dingen, wenn man dann wieder aufmacht, also ganz extrem bei der Eröffnung Anfang September, da war mit Händen und mit Füßen spürbar, wie groß die Sehnsucht war, und zwar sowohl beim Publikum als auch bei uns auf der Bühne, bei allen Leuten im Orchester und bei allen Leuten, die gesungen haben. Das war wirklich so wie der erste Tropfen Wasser nach einer Durststrecke in der Wüste. Und es hat ganz klar auch gezeigt, dass natürlich so wichtig und essentiell auch dann Präsenz im digitalen Raum ist, dass dann aber auch das analoge Konzerterlebnis einfach nicht ersetzbar ist. Punkt. Also das, ich glaube, das haben wir alle erfahren. Und das ist ja auch letztlich tröstlich, denn wenn wir wüssten, okay, wir können auch alles online spielen oder es gibt dieses Orchester da im Internet, wo wir immer draufklicken können, auch um 3 Uhr nachts, und die spielen trotzdem immer noch super. Wenn es das wettmachen würde, dann wäre ja unsere Legitimation bedroht. Und ich glaube, wir alle haben gemerkt, dass dem nicht so ist. Und ich glaube, dementsprechend können wir auch alle sagen, ja, wir sind natürlich essentiell wichtig. Und wir sind keine Dreingabe und wir sind auch kein Unterhaltungsverein, sondern wir sind für das Wohl aller Menschen in dieser Gesellschaft von entscheidender Wichtigkeit. Und ich glaube, dass das gilt es, sich immer vor Augen zu halten. Und heißt für mich und für uns alle hier auch, wir haben eine unglaubliche Verantwortung natürlich.
Auf jeden Fall. Nein, es ist auch zu viel online oder im virtuellen Raum anzubieten, kann dann auf der anderen Seite auch gefährlich sein, wenn die Menschen sich zu sehr daran gewöhnen, da noch mehr als ohnehin schon zu bekommen, dann, ich spreche wahrscheinlich nur über eine Minderheit, aber dann, ja, wenn man sich erstmal an bestimmte Dinge gewöhnt hat, dann fällt es vielleicht auch schwer, sich dann wieder zurückzugewöhnen, dass es jetzt wieder im wirklichen Raum, in der Realität möglich ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und dem Haus, dass nach der jetzt hoffentlich auf diesen Monat begrenzten weiteren Schließung, dass das Publikum mit genauso viel Enthusiasmus und Begeisterungsfähigkeit ab Dezember wiederkommt und dass Sie ja wirklich mit guter Energie und mit weiterhin kreativen Ideen diese Spielzeit auch im kommenden Jahr denn in Ihre zweite Hälfte und wahrscheinlich zu Ihrem Ende auch noch unter schwierigen Bedingungen führen werden. In diesem Sinne noch einmal ja, alles Gute für die verbleibende Zeit dieser sehr besonderen Spielzeit und ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen. Ja.